Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Manchmal ist es wirklich schwierig nachzuvollziehen, wie die Kapitel- und Verseinteilung in der Bibel zustande gekommen ist. Fraglos hilft sie einem dabei, eine ganz bestimmte Bibelstelle wiederzufinden. Klar ist auch, dass die Einteilung in Kapitel und Verse erst lange Zeit nach der Entstehung der biblischen Schriften vorgenommen wurde. Aber nach welchen Kriterien die Einteilung erfolgte, ist an manchen Stellen wirklich rätselhaft. So beginnt beispielsweise im zweiten Buch der Könige, im letzten Drittel von Kapitel 6, ein Bericht über die Belagerung der Stadt Samaria durch die Aramäer. Und dann, mittendrin, Schnitt. Und das nächste Kapitel beginnt. Genau an dieser Schnittstelle befinden wir uns zu Beginn dieser Sendung und gleich erreichen wir auch den ersten Höhepunkt der Erzählung. Der Konflikt zwischen dem Nordreich Israel und den Aramäern ist wieder einmal voll entflammt. Die Aramäer sind ein Volk, das im Bereich des heutigen Syrien beheimatet ist. Diesmal geraten die Israeliten in Bedrängnis, weil ihre Hauptstadt Samaria über einen längeren Zeitraum belagert wird, so der Bericht im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6. Ohne weiteres erobern lässt sich die Stadt jedoch nicht, weil sie auf einem Bergrücken liegt und in gewisser Weise einer Festung gleicht. Aber die Aramäer schneiden sie weitgehend vom Lebensmittelnachschub ab, sodass die Menschen innerhalb der Stadtmauern Hunger leiden. Eine Frau behauptet sogar, dass es zu einem Fall von Kannibalismus gekommen sei. Der König des Nordreiches Israel, der in Samaria residiert, fühlt sich inzwischen genauso hilflos wie seine Untertanen. Und er gibt dem Propheten Elisa eine Mitschuld an der verzweifelten Situation. Wohl deshalb, weil Elisa in der Vergangenheit bereits eine ganze Anzahl an Wundern vollbracht hat, jetzt aber nicht eingreift. Oder weil er den Propheten Elisa als eine Art Kontaktperson zu Gott ansieht, während er selbst, also der König, nicht allzu viel hält von dem Gott Israels. Während sich Elisa mit einigen Ältesten des Volkes in seinem Haus aufhält, möglicherweise um für ein Ende der Belagerung zu beten, stürmt plötzlich der König in Elisas Haus. Er hat sich vorgenommen, mit Elisa kurzen Prozess zu machen. Im letzten Vers von Kapitel 6 wird berichtet, als Elisa noch so mit den Ältesten redete, siehe, da kam schon der König zu ihm hinab und sprach, siehe, dies Übel kommt von dem Herrn, was soll ich noch von dem Herrn erwarten? Der König hat also mit dem Gott Israels gebrochen. Er ist inzwischen fest davon überzeugt, Gott will mir nur Böses. Er ist dafür verantwortlich, dass die Menschen in Samaria hungern und schon so lange von den Aramäern belagert werden. Wie Elisa auf diese Vorwürfe reagiert, steht nun im ersten Vers von Kapitel 7. Elisa aber sprach, hört des Herrn Wort, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß feinstes Mehl ein Silberstück gelten, und zwei Maß Gerste, ein Silberstück im Tor von Samaria. Das heißt, über Nacht werden sich die Verhältnisse in Samaria grundlegend ändern. Denn in Kapitel 6 wurde berichtet, dass die Menschen wegen der Nahrungsmittelknappheit selbst für minderwertiges Essen fast ein Vermögen ausgeben mussten. Bis morgen jedoch, so die Voraussage des Propheten Elisa, werden die Lebensmittelpreise so sehr sinken, wie es nach menschlichem Ermessen unmöglich erscheint. Die Frage ist vor allem, woher sollen die Lebensmittel denn kommen, wenn die Aramäer vor der Stadtmauer lagern und niemanden rein oder rauslassen? Dennoch scheint der König angesichts der kühnen Ankündigung Elisas Hoffnung zu schöpfen. Jedenfalls lässt er ihn nicht töten. Ein enger Vertrauter des Königs macht sich dagegen über Elisa lustig. Vers 2. Da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnte, dem Mann Gottes und sprach, »Und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen?« Er sprach, »Siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen.« Nun, so viel sei schon mal verraten, Elisas Prophezeiung geht am nächsten Tag tatsächlich in Erfüllung. Unser Blick wird nun allerdings erstmal auf eine Gruppe von Männern gelenkt, die außerhalb der Stadtmauer ihr Leben fristen. Ich lese weiter ab Vers 3. Und es waren 4 aussätzige Männer vor dem Tor, und einer sprach zum anderen: Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir auch in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt, und wir müssten doch dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen und zu dem Heer der Aramäer laufen. Lassen sie uns leben, so leben wir, töten sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Heer der Aramäer zu kommen. Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand mehr da. Diese 4 Männer, so werden sie uns ja beschrieben, haben vom Leben nichts mehr zu erwarten. Der Aussatz hat sie zu Menschen gemacht, die sich sowohl von Verwandten und Bekannten wie auch von der Gemeinschaft der Gläubigen fernhalten müssen, um andere nicht anzustecken. Vor der Stadtmauer fristen sie ein jämmerliches Dasein und sind darauf angewiesen, dass ihre Familien sie mit Lebensmitteln versorgen. Doch in der gegenwärtigen Situation hungern sie wie die Menschen innerhalb der Stadt. In ihrer Verzweiflung beschließen sie, bei den feindlichen Aramäern betteln zu gehen. Schließlich haben sie nichts zu verlieren. Doch dann die Überraschung. Das Lager der Aramäer ist leer, weit und breit niemand zu sehen. Was ist passiert? Ab Vers 6 folgt die Erklärung. Denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Wagen und großer Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen: Siehe, der König von Israel hat sich gegen uns verbündet mit den Königen der Hethiter und den Königen der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun die Aussätzigen vorn an das Lager kamen, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und verbargen's und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. Soweit die Verse 6 bis 8. Was haben die Aramäer nur erlebt? Nun, die Geräusche aus der Ferne, die Gott aus dem Nichts entstehen ließ, schienen offenbar immer näher zu kommen. Sie müssen sich so angehört haben, als würde eine große Menge an Kriegsleuten herbeistürmen. Es müssen gewaltige, angsteinflößende Geräusche gewesen sein, denn sonst hätten die Aramäer gewiss nicht Silber und Gold in ihrem Lager zurückgelassen. Und auch nicht ihren Proviant, der auf dem Rückweg durch ein menschenleeres Gebiet im Grunde noch wichtiger war als alle materiellen Güter. Nachdem sich die 4 Aussätzigen die Bäuche vollgeschlagen und einige Besitztümer beiseite geschafft haben, kommen sie allmählich zur Besinnung. Ihnen wird bewusst, dass die Leute innerhalb der Stadtmauern immer noch hungern, obwohl die Belagerung durch die Aramäer beendet ist. In Vers 9 wird berichtet: Einer sprach zum anderen: Lasst uns so nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Was die 4 Männer aus einem gewissen Verantwortungsgefühl heraus tun, möchte ich gern mit dem vergleichen, was Christen tun bzw. tun sollten. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Das müsste im Grunde jeder sagen, der die Botschaft vom Kreuz gehört, verstanden und für sich angenommen hat. Die Botschaft, dass Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist, so dass jeder und jede die eigenen Sünden loswerden kann. Diese Botschaft zu verschweigen oder die Weitergabe zu verzögern, wäre eine Gemeinheit den anderen gegenüber. Ja, mehr noch, dieser eine Satz, mit dem sich die 4 aussätzigen Männer gegenseitig aufscheuchen, gilt genauso auch für Christen. Wenn wir das verschweigen, nämlich die Botschaft vom Kreuz, und warten, bis es lichter Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. Nun höre ich manche Christen sagen: Wann immer ich anderen Leuten von meinem Glauben erzählen will, fange ich an zu stottern, so aufgeregt bin ich. Andere haben Angst, sich zu wenig in der Bibel auszukennen. Und für eine Mitarbeit im Kindergottesdienst seien sie schon gar nicht geeignet. Nun, in dem einen oder anderen Fall mag das tatsächlich so sein. Aber es gibt ja auch noch andere Mittel und Wege, die Herzen der Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Durch praktische Hilfe, in Haus und Garten zum Beispiel, oder bei der Hausaufgabenbetreuung. Oder durch einen Dauerauftrag, den man bei der Bank abgibt, zugunsten eines Missionswerkes. Zurück zu den vier Aussätzigen. In der Bibel wird der Aussatz ja häufig mit der Sünde verglichen, weil er anfangs manchmal kaum zu erkennen ist, dann häufig als harmlos verkannt wird und sich schließlich immer mehr ausbreitet. Außerdem trennt der Aussatz einen erkrankten Menschen von seiner Familie, so wie die Sünde den Menschen von Gott trennt. Trotzdem, die vier Männer in unserem Bibeltext benachrichtigen trotz ihres Aussatzes die Leute in der Stadt darüber, dass die Aramäer keine Gefahr mehr darstellen. Entsprechend können auch Christen, obwohl sie selbst auch Sünder sind, die Botschaft vom Kreuz weiter verbreiten. Den Rest von Kapitel 7 möchte ich an dieser Stelle kurz zusammenfassen. Als der König davon erfährt, dass die Aramäer ihr Lager außerhalb der Stadtmauern verlassen haben und abgezogen sind, glaubt er zunächst an eine Falle. Deshalb schickt er ein paar Leute mit gerade einmal 2 Streitwagen los, die den Aramäern folgen sollen. Auf diese Weise will der König sicherstellen, dass sich die Feinde nicht irgendwo versteckt halten und nur darauf warten, dass die Einwohner von Samaria die Stadttore öffnen und sich aus der Stadt herauswagen. Aber alles bleibt ruhig, so dass sich die Einwohner der Stadt Samaria erst einmal satt essen können an dem, was die Aramäer an Lebensmittelvorräten zurückgelassen haben. Und so geht die Prophezeiung, die Elisa dem König am Tag zuvor gegeben hat, tatsächlich in Erfüllung. Wir erreichen das 8. Kapitel. Und hier wird zunächst Bezug genommen auf eine Begebenheit aus dem 4. Kapitel. Dort wurde geschildert, wie eine wohlhabende Frau aus Schunem eigens für Elisa ein kleines Zimmer hergerichtet hat, als Übernachtungsmöglichkeit, die ihm jederzeit zur Verfügung steht. Den Sohn dieser Frau hatte Elisa zum Leben erweckt, nachdem er eines Tages nach einer heftigen Kopfschmerzattacke unerwartet verstorben war. In Kapitel 8 wird nun berichtet, Elisa redete mit der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, und sprach, »Mach dich auf und zieh fort mit deinem Hause und wohne in der Fremde, wo du kannst. Denn der Herr wird eine Hungersnot rufen, die wird ins Land kommen 7 Jahre lang.« Die Frau machte sich auf und tat, wie der Mann Gottes sagte, und zog hin mit ihrem Hause und wohnte im Land der Philister 7 Jahre. Wie viel Zeit vergangen ist zwischen dem Abzug der Aramäer aus Samaria und der Ankündigung dieser 7-jährigen Hungersnot, lässt sich nicht genau sagen. Dennoch ist es schon eine Tragödie, dass die Menschen im Nordreich Israel offenbar sehr schnell vergessen haben, was für ein großes Wunder Gott vollbracht hat. Die Hungersnot, die Elisa nun ankündigt, ist sicher als Gerichtshandeln Gottes zu verstehen. Die Hungersnot stellt jedoch nicht nur eine Strafe dar, sondern sie soll das Volk auch in einem geistlichen Sinne zu Gott zurückbringen. Weil sich die Frau aus Schunem als eine sehr rechtschaffene Person erwiesen hat, soll sie jedoch davon verschont werden. Deshalb rät Elisa ihr, das Land zu verlassen, was sie denn auch tut. Ich lese weiter ab Vers 3. Als aber die 7 Jahre um waren, kam die Frau aus dem Land der Philister zurück. Und sie ging hin, den König anzurufen, wegen ihres Hauses und ihres Ackers. Der König aber redete mit Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes, also dem Diener Elisas, und sprach, »Erzähle mir alle großen Taten, die Elisa getan hat.« Und während er dem König erzählte, dass er einen Toten lebendig gemacht hätte, siehe, da kam eben die Frau dazu, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, und rief den König an wegen ihres Hauses und ihres Ackers. Da sprach Gehasi, »Mein Herr und König, dies ist die Frau, und dies ist ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hat.« Und der König fragte die Frau, und sie erzählte es ihm. Da gab ihr der König einen Kämmerer mit und sprach, verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört, dazu allen Ertrag des Ackers seit der Zeit, da sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Soweit die Verse 3-6. Die Frau aus Schunem, die nach dem Ende der siebenjährigen Hungersnot wieder in ihre Heimat zurückgekehrt ist, muss dort eine unerfreuliche Überraschung erlebt haben. Ihr Haus und ihr Grundbesitz waren zwischenzeitlich von jemand anderem in Beschlag genommen worden. Durch eine glückliche Fügung, die sicher von Gott so beabsichtigt war, traf sie nun auf den Diener des Propheten Elisa, als sie gerade beim König um Hilfe bitten wollte. Diese Begegnung hilft ihr dabei, schnell zu ihrem Recht zu kommen. Bevor ich Vers 7 erreiche, möchte ich Sie daran erinnern, dass Ben-Hadad, der König der Aramäer, gar nicht gut auf Elisa zu sprechen war. Denn Elisa hatte vor Jahren einmal einen Angriff der Aramäer abgewehrt, indem er ihre Kriegsleute vorübergehend erblinden ließ. Und bei der Errettung Samarias, um die es vorhin am Anfang der Sendung ging, hatte Elisa ja auch seine Finger mit im Spiel. Nun aber begegnen wir König Ben-Hadad als einem alten, kranken Menschen, der Elisa sogar um Hilfe bittet. Vers 7. Und Elisa kam nach Damaskus. Da lag Ben-Hadad, der König von Aram, krank, und man sagte ihm, der Mann Gottes ist hierher gekommen. Ob der König gesteigerten Wert darauf legt, mit einem Mann Gottes zu reden, wage ich zu bezweifeln. Ihm geht es einfach darum, wieder gesund zu werden. Und weil dem Propheten Elisa so manche Wunder nachgesagt werden, möchte er dessen Rat einholen und verzichtet darauf, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Vers 8. Da sprach der König zu Hasael: Nimm Geschenke mit dir und geh dem Mann Gottes entgegen und befrage den Herrn durch ihn, ob ich von dieser Krankheit genesen könne. Hasael, ein Vertrauter des Königs, soll mit dem Propheten Elisa Kontakt aufnehmen. Weil Elisa dazu gebracht werden soll, den Gott Israels in einer Angelegenheit des Aramäerkönigs zu befragen, sind kostbare Geschenke als Zeichen der Ehrerbietung eine Selbstverständlichkeit. Hasael, der mit Elisa in Verbindung treten soll, wurde übrigens schon mal im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, erwähnt. Damals sprach Gott zu Elia, also dem Vorgänger Elisas: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Das heißt, bereits seit dieser Zeit ist Hasael der Thronanwärter, der die Regierungsgeschäfte übernehmen wird, sobald Ben-Hadad das Zeitliche segnet. Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Thronanwärter nicht gleich Tränen in den Augenwinkeln haben, wenn sie an das baldige Ableben des alten Königs denken. Ja, auch im Fall von Ben-Hadad könnte es durchaus möglich sein, dass Hasael vom Propheten Elisa am liebsten hören würde: Der Alte hat nicht mehr lange zu leben. Aber es kommt anders. Ich lese weiter ab Vers 9. Hasael ging ihm entgegen und nahm Geschenke mit sich und allerlei kostbare Dinge von Damaskus, eine Last für 40 Kamele. Und als er hinkam, trat er vor Elisa und sprach: Dein Sohn Ben-Hadad, der König von Aram, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen, kann ich von dieser Krankheit genesen? Elisa sprach zu ihm: Geh hin und sage ihm, du wirst genesen. Aber der Herr hat mir gezeigt, dass er des Todes sterben wird. Dein Sohn Ben-Hadad lässt fragen, so drückt Hasael sich aus, um den ganzen Respekt des Königs gegenüber Elisa zum Ausdruck zu bringen. Dass dieser Respekt aus dem Herzen kommt, darf bezweifelt werden. Aber auch Elisa gibt etwas sehr Doppeldeutiges von sich. Hasael soll dem König ausrichten, dass er wieder gesund werden wird, aber sterben muss er trotzdem. Ich stelle mir vor, wie diese Nachricht das Gesicht Hasaels für einen kurzen Moment aufleuchten lässt. Nur mit Mühe gelingt es ihm, ein Grinsen zu verbergen. Doch dann wird er von dem Verhalten Elisas völlig verunsichert. Weiter ab Vers 11. Und der Mann Gottes schaute starr und lange vor sich hin und weinte. Da sprach Hasael: Warum weint mein Herr? Er sprach: Ich weiß, was du den Israeliten antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Frauen aufschlitzen. Während Elisa also nach den gesundheitlichen Zukunftsaussichten für den noch amtierenden König Ben-Hadad gefragt wird, sieht er schon im Geiste, welches Leid sein Nachfolger Hazael über die Israeliten bringen wird. Hazael weist das allerdings entrüstet von sich. Weiter ab Vers 13. Hazael sprach: Was ist dein Knecht, der Hund, dass er so große Dinge tun sollte? Elisa sprach: Der Herr hat mir gezeigt, dass du König über Aram sein wirst. Und er ging weg von Elisa und kam zu seinem Herrn. Der sprach zu ihm: Was sagt dir Elisa? Er sprach: Er sagte mir, du wirst genesen. Am andern Tage aber nahm er die Decke und tauchte sie in Wasser und breitete sie über des Königs Angesicht. Da starb er, und Hazael wurde König an seiner Statt. Das heißt, nur einen Tag nach dem Gespräch mit dem Propheten Elisa begeht Hazael ein grausames Verbrechen, wodurch sich Elisas Vorankündigung erfüllt. Hazael taucht eine Decke ins Wasser und presst sie dem König so lange aufs Gesicht, bis er erstickt. Ab Vers 16 folgt nun wieder in altbekannter Weise eine Art Überblick über die Regierungszeiten der Könige im Nordreich Israel und im Südreich Juda. Am besten kann man dem folgen, wenn man eine tabellarische Übersicht vor sich liegen hat, in der die Könige in zwei Spalten nebeneinander aufgeführt sind. In manchen Bibelausgaben gibt es eine solche Übersicht ganz hinten in einem Anhang. Wenn ich Ihnen nun die Verse 16 bis 18 vorlese, beachten Sie bitte, dass es sowohl im Nordreich Israel wie auch im Südreich Juda einen König mit Namen Joram gibt. Joram, der König des Nordreiches, ist ein Sohn Ahabs und folgte seinem älteren Bruder Ahasja auf dem Thron. Der andere Joram im Südreich Juda ist dagegen ein Sohn des rechtschaffenen Königs Josaphat. Ab Vers 16 wird also berichtet: Im fünften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, wurde, Josaphat war noch König von Juda, Joram, der Sohn Josaphats, König von Juda. Das heißt, Josaphat und sein Sohn Joram führten eine Zeit lang gemeinsam die Regierungsgeschäfte im Südreich. 32 Jahre alt war Joram, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre zu Jerusalem und wandelte auf dem Wege der Könige von Israel, wie das Haus Ahab tat. Denn Ahabs Tochter war seine Frau. Und er tat, was dem Herrn missfiel. Die Verschwägerung der beiden Königshäuser hat also negative Folgen für das Südreich Juda. Joram, der Sohn des gottesfürchtigen Königs Josaphat, heiratet eine Frau aus dem Nordreich, nämlich eine Tochter des gottlosen Königs Ahab und seiner Frau Isebel. Und diese Tochter bringt offenbar den Glauben ihres Ehemannes an den wahren Gott ins Wanken. Danach geht es mit ganz Israel weiter bergab. Die Edomiter und die Libniter fallen von Israel ab und auch die Aramäer bereiten mal wieder Probleme. Joram, der König des Nordreiches Israel, wird verletzt. Im letzten Vers von Kapitel 8 wird berichtet: Da kehrte der König Joram zurück, um sich in Jisrael von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Aramäer bei Rama geschlagen hatten, als er mit Hazael, dem König von Aram, kämpfte. Und Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, kam hinab, um in Jisrael Joram, den Sohn Ahabs, zu besuchen. Denn er lag krank. Was in der Zeit passiert, in der sich Joram, der König des Nordreiches, von seiner Verletzung erholt, darum geht es dann in der nächsten Sendung. Im zweiten Buch der Könige stehen uns zwei blutige Kapitel bevor. Anders kann man es wohl kaum ausdrücken. Ich hoffe, Sie lassen sich dennoch nicht abschrecken, auch die nächste Folge aus der Reihe durch die Bibel einzuschalten. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.